die Kinder sich einpacken lassen. Ihr habt gerade dieses Video gesehen über die Schöpfung. Denkt schon mal über Orte nach, an denen ihr wart. Singt ab hier, ne? Immer weiter. Orte, an denen ihr mal gewesen seid, die ihr besonders schön fandet. Ja, ihr habt mich verstanden. Jetzt ist es wieder aus. Also Orte, die ihr besonders schön fandet. Überlegt einfach schon mal, komme ich nachher nochmal drauf zurück. So, jetzt wo die Kinder ungefähr raus sind, würde ich auch gerne mit uns noch beten und es wäre schön, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Vater, du bist der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und von Erde. Wir wollen dich in unser Leben hineinlassen, wir wollen bewusst uns jetzt öffnen für dich, dass du reden kannst zu uns. Gott, du siehst, wie laut diese Welt ist, wie hektisch und wie schnell diese Welt oft ist. Wir beten um deine Ruhe, wir beten um dein Reden, dass wir es hören können. Gott, um dieses Wirken von dir, um dein Reden möchten wir jetzt beten. Amen. Also das Thema ist heute die Schöpfung. Die Schöpfung ist nichts, was weit weg ist für uns als Menschen. Jeden Tag, den wir leben, leben wir auf dieser Erde, mitten in der Schöpfung. Wir sehen Orte, Bäume, Pflanzen, Tiere, Menschen. Alles das, was Gott geschaffen hat, das umgibt uns permanent. Und das sehen wir und wir nehmen es einfach erstmal wahr, ohne dass wir damit groß was verbinden. Und dann gibt es Momente, in denen zum Beispiel bestimmte Orte so gewaltig werden oder bestimmte Begebenheiten, die man sieht, so witzig sind, wenn Tiere irgendwie miteinander kommunizieren oder man meint, sie würden miteinander kommunizieren, wie sie sich verhalten. Da fragt man sich, das ist doch irgendwie alles nicht kann doch nicht aus Zufall entstanden sein. So ein gewaltiger Planet. Ich weiß nicht, ob ihr Wasserfälle kennt. Massive, riesige Wasserfälle. Wer davor oder daneben oder da drin ist, man kann mit Booten ja mittlerweile da reinfahren in diese Wasserfälle, der hat in diesem Moment ein Gefühl einer Ehrfurcht, eines Wow. Und wir kriegen das nicht gegriffen. Was soll ich mit diesem Gefühl anfangen? Für uns als Christen, wir kriegen dieses Gefühl vielleicht gegriffen, weil wir dann sagen, was für eine schöne Schöpfung. Wie gewaltig muss Gott sein, dass er solche Dinge schaffen kann. Und dabei sehe ich gerade nur so einen Peanut von dem, was Gott geschaffen hat und gar nicht das große Ganze. Das, was Louis Armstrong war, es glaube ich gesehen oder gesagt hat, als er im Weltall war und dann rausgeguckt hat aus dieser bemannten Kapsel aus dem Fenster und dann zum ersten Mal die Erde gesehen hat von außen, war, dass er nicht mehr leugnen konnte und gesagt hat, es muss da draußen, hier draußen einen Schöpfer geben. Gewaltige Anblicke, die uns einfach erstaunen lassen, erschaudern lassen im positiven Sinne von dem, was es hier gibt, was existiert. Das ist Schöpfung. Und genauso ist es der kleine Baum, der in meinem Garten aufwächst. Ich habe keinen, aber der in eurem Garten aufwächst. Oder der Kieselstein, der irgendwo liegt. Gottes Schöpfung. Und ich finde, diese Schöpfung drückt mehrere Dinge aus. Vielfalt. Eine unglaubliche Vielfalt, was es gibt. Wissenschaftler fragen sich immer mal wieder, warum es eigentlich unterschiedliche Farben gibt. Also das ist so eine Sache, die kann man kaum greifen, weil sie auch visuell eigentlich nur erlebbar ist. Warum nehmen wir als Menschen eigentlich Farben wahr? Also warum hat das Auge die Fähigkeit, Farbe zu sehen? Es wäre völlig nutzlos. Wir brauchen es im Prinzip nicht. Wir können mit Schwarz-Weiß, mit Kontrasten und so weiter eigentlich alles ganz gut auch voneinander differenzieren. Aber irgendwie haben wir Farben und das ist doch super, dass wir Farben haben. Also wie schön ist das, dass es alleine in der Farbe so eine Vielfalt gibt. Nicht zählbar sind die Anzahl der Farben, das wissen wir ja, seitdem man im Computer da irgendwelche Zahlen eingeben kann und es da Abstufungen gibt. Es gibt unendlich viele Farben. Es gibt unendlich viele Tiere, vielleicht die könnte man wahrscheinlich zählen. Aber vielfältig. Es gibt so viele Pflanzen, die wachsen. Es gibt 7 Milliarden Menschen, die leben. Und jeder ist einzigartig und eine einzelne Schöpfung wieder für sich. Wahnsinn. Also das ist das alles, wenn wir über Schöpfung reden. Ein riesiges Gefäß, was wir da eigentlich aufmachen, wo alles reinpasst, was wir erleben und was wir sehen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Nehmen wir das einfach hin, nehmen wir es wahr und leben unser Leben und am Ende unseres Lebens ist es vorbei und wir haben es wahrgenommen, aber wir haben nichts damit angestellt. Oder fragen wir uns, was hat es damit eigentlich auf sich? Ich gehöre zu den, ich würde sagen, naiven Menschen, die nicht daran glauben, dass alles durch Zufall entstanden ist. Ich gehöre zu den Menschen, die sich das nicht erklären können, dass irgendwann ein Knall war aus dem Nichts heraus und plötzlich war das alles so, wie es jetzt hier ist. Vielleicht durch zig Milliarden oder nicht greifbare Zahlen, Formen von Selektion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passieren kann, einfach so, durch Zufall. Und ich hoffe, und ich wünsche mir, dass wenn wir in die Bibel heute reingehen, in die Schöpfungsgeschichte, dass wir gar nicht groß über die Naturwissenschaft nachdenken. Ich glaube, die darf da sein und die ist in unseren Köpfen und vieles davon wird sich bewahrheiten und wird zeigen, es ist tatsächlich so und es läuft tatsächlich so ab. Wir brauchen nicht drüber streiten, ob irgendeine Form von Evolution stattfindet oder nicht. Und ich möchte bewusst eigentlich am Anfang das sagen, damit wir es dann ausgeräumt haben, weil der biblische Text will gar nicht über die Naturwissenschaft philosophieren. Der biblische Text will gar keine Antworten geben auf Fragen, die wir heute stellen. Wie alt ist die Erde? Wie ist es eigentlich alles entstanden? Und so weiter. Das mögen berechtigte oder interessante Fragen sein. Aber der Text, den wir heute lesen und um der auch schon gelesen wurde, quasi von Ben Becker vorhin in diesem Video, dieser Text will uns eine ganz andere Antwort geben, er möchte zu uns sprechen auf eine ganz andere Art und Weise und ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann in dieses Reden der Bibel, in das Reden der Schöpfungsgeschichte. Und das Erste, wie es hoffentlich praktisch und konkret wird für euch, ist das, was ich vorhin sagte, überlegt mal, in welchem Ort wart ihr schon mal, der besonders schön war. Und ich würde euch bitten, dass ihr mal kurz die Augen schließt und euch von eurer Fantasie jetzt dieses Bild nochmal ausmalt vor eurem Auge. Stellt euch nochmal dieses Bild vor, diese Region, diesen Ort, wo ihr wart, wo ihr sagt, hier ist es wirklich schön. Und in diese Szene hinein, könnt ihr Augen geschlossen halten und weiter das Bild sehen, in diese Szene hinein spricht Gott, das habe ich geschaffen, weil ich dich liebe. Das habe ich geschaffen, weil ich dich liebe. Das ist die, könnt ihr Augen wieder aufmachen, das ist die erste und eine der bedeutendsten Wahrheiten, die es überhaupt gibt. Gott hat die Erde geschaffen. In ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer Schönheit, in ihrer Pracht, an diesen Orten, die wir als besonders schön empfinden, weil er uns liebt. Um uns damit zum Ausdruck zu bringen, hey, du bist was Besonderes und für dich habe ich was Besonderes geschaffen. Meine Schöpfung. So, und jetzt steigen wir ein in den Text, in das, was Gott uns überliefert hat, wie, nicht wie, sondern was er uns überliefert hat, was er uns sagen wollte in Bezug auf die Schöpfung. Ihr hattet es gesehen, diese ganzen Bilder, die abgelaufen sind. Und ich lese den Text jetzt auch nicht nochmal vor, sondern ich greife einzelne Punkte aus diesem Text heraus, die bemerkenswert sind und an denen es was zu sagen gibt, die vor allem, das ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig, dem Menschen, aber vor allem in erster Linie dem Volk Israel was sagen wollte. Ihr wisst, dass das ganze Alte Testament nicht für irgendwen geschrieben wurde, sondern dass es für Israel galt. Deswegen können wir sagen, die Schöpfungsgeschichte ist von Israel für Israel geschrieben. Nicht Gott selbst hat es aufgeschrieben, sondern jemand aus dem Volk Israel, inspiriert von Gott, hat es aufgeschrieben für das Volk Israel. Also werden hier in diesem Text wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Anhaltspunkte sein, wo wir sagen, das hat doch was Besonderes mit Israel zu tun. Warum schreibt Gott das so? Und da gibt es ein paar wirklich, wirklich interessante Aussagen. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die wir gar nicht verstehen, weil wir uns nicht in das Denken der Hebräer völlig hineinversetzen können. Aber ich versuche euch so ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was ich so ganz bruchstückhaft erkannt habe, was natürlich auch vor mir Leute erkannt haben, von denen ich das gelesen habe und aufgesaugt habe. Also ganz interessante Dinge. Und eins habe ich vorweg schon gesagt, es geht bei der Schöpfungsgeschichte nicht um Wissenschaft, sondern erstmal um Gottes Reden zu seinem Volk. Er möchte seinem Volk etwas mitteilen. Er gibt seinem Volk etwas an die Hand und sagt, schau mal, so sehe ich das. Das werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen näher verstehen. Und das Zweite ist, was ich erklären will, das ist jetzt quasi wie der Bogen, den ich spanne, dass das hier eine Predigt ist, aber dass es ganz viele Predigten jetzt zu dem Thema geben wird, was Gott im Alten Testament tut. Das erste Buch Mose, die ersten 11 Kapitel, das ist ziemlich wenig im Vergleich zur Bibel, zur ganzen Bibel. Die ersten 11 Kapitel in der Bibel beschreiben die sogenannte Urgeschichte. Und die Urgeschichte möchte, dass wir die ganze Geschichte, die Gott mit den Menschen macht, mit den Menschen schreibt, dass wir die einordnen können. Also die Urgeschichte sagt, es hat einen Anfang. Und dieser Anfang, den kann ich festlegen. Und dann wird eine Geschichte geschrieben, die noch sehr unpräzise ist, bis zum 11. Kapitel. Die sogenannte Urgeschichte. Dann folgen massive Kapitel und Bücher, nämlich bis hin zur Offenbarung, in denen eine Geschichte geschrieben wird, nämlich die Geschichte des Volkes Gottes. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk, im Alten Testament das Volk Israel, im Neuen Testament mit seiner Gemeinde. Und dann die Offenbarung selbst hat so in der Mitte nochmal einen Cut und da fängt die Offenbarung an, wieder Weltgeschichte zu werden, wo Gott anfängt, über das Ende zu sprechen, über das Ende der Welt. Und Gott sagt zu seinem Volk, die Geschichte, die ich mit euch schreibe, ist nicht irgendeine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die am Ende Weltgeschichte ist. Und ich schreibe nicht nur mit euch Geschichte, so schön das vielleicht für euch ist. Mein Denken, mein Plan geht über das hinaus. Die eine Klammer, die uns betrifft, also die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt, die ist vom Kapitel 12 im ersten Buch Mose bis so zum Kapitel 5 oder 6 im Offenbarungsbuch. Und dann wird der Horizont wieder weiter nach außen. Genesis 1 bis 11 und hinten die Offenbarung. Und da merken wir, wow, da ist ja noch viel mehr. Also in diesem Raum sind wir gerade. Wir reden also quasi über den ganzen Rahmen dessen, was Gott uns zeigen, was Gott uns sagen will. Und ein bisschen traurig ist, dass 2 Kapitel von diesen 11 beschrieben wird, wie es aufwärts geht, wie Gott eine wunderbare Erde schafft und dann geht es bis zum Kapitel 11 kontinuierlich bergab. Und wir schaffen es als Menschheit in 9 Kapiteln, die Welt, die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, vollkommen zu zerstören. Also lest mal diese, ich hab's gestern gemacht, das ist unglaublich, lest mal diese 11 Kapitel einfach am Stück. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde in einer guten Übersetzung, die man flüssig lesen kann. Es ist der Wahnsinn. 11 Kapitel und das eigentlich, wer was über den Menschen lernen will, der hat da viel gelernt, wenn er diese 11 Kapitel gelesen hat. Was wir zerstören innerhalb kürzester Zeit, was Gott so mühsam erschaffen hat. Das ist dann auch der Ausblick auf das, was Arvid am Anfang sagte. Wofür brauchen wir Gnade? Wir brauchen Gnade, weil wir immer wieder dazu neigen, Dinge zu zerstören. Aber Gott baut auf. Und wie er von Anfang an aufgebaut hat, darum soll es heute gehen. Das andere kommt bestimmt noch. Also der Schöpfungsbericht, der fängt an mit im Anfang. Oder manche sagen am Anfang. Korrekter ist im Anfang. Anfang hat für Israel eine extreme Bedeutung. Warum? Israel ist ein Geschichtsvolk. Wir denken eher so philosophisch, ja, als griechische Mentalität. Wir können uns durchaus irgendwie so einen Begriff wie Ewigkeit vorstellen, weil wir philosophisch denken. Das heißt, abstrakt denken. Wir müssen das gar nicht greifen können, um uns das vorstellen zu können. Der Hebräer kann sich aber in der Regel nichts vorstellen, was er nicht greifen kann. Das heißt, wenn es für ihn keinen Anfang gibt, dann gibt es auch kein Jetzt. Denn er bezieht sich immer auf das, was bereits geschehen ist. Ihr kennt bestimmt die ganzen Stammbäume und so weiter. Warum gibt es die im Alten Testament? Weil der Hebräer Geschichte schreibt und weil er selber existiert und seine Vorfahren kennt. Und er kann sie zurückführen, bis auf wen? Bis auf Adam oder auf Noah. Und damit weiß er, ich bin Teil dieser Geschichte, ich bin real, ich existiere tatsächlich. Nicht, ich bin, weil ich denken kann oder ich bin, weil ich bestimmte Dinge tun kann. Ich bin, weil ich in der Geschichte meine Verankerung habe und weil ich meine Vorfahren kenne und das beweist, dass ich heute hier bin und lebe. Also braucht der Hebräer immer einen Anfang. Und dieser Anfang, sagt Gott, den setze ich. Diesen Anfang setzt niemand anders. Ich alleine bin Gott, ich bin mächtig und setze den Startpunkt für eure Geschichte, für eure Verantwortung, für eure Verankerung. Also Gott setzt einen Startpunkt und sagt, im Anfang schuf ich. Und das heißt für Israel gleichzeitig, wenn Gott am Anfang da war und er ist heute da, dann wird er am Ende auch da sein. Das sind immer diese Zeitdimensionen, die wir vom Griechischen kennen. Gestern, heute und in Ewigkeit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Für Israel ist hier in dieser Schöpfung, wenn Gott sagt, im Anfang schuf ich, schuf Gott. Dann sagt er damit, ich war am Anfang da, ich bin heute da. Und dann erscheint so ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und rate mal, was noch kommt. Auch dann werde ich da sein. Es ist immer eine Verheißung. Das ist schon der Wahnsinn. Der Hebräer wird es so verstanden haben, dass Gott sich hier ganz klar zeigt und sagt, ich bin da. Im Anfang war ich da. So, und dann kommt dieses Schuf Gott. Und da wird ein Begriff benutzt, der heißt Bara im Hebräischen. Und Bara ist ein Begriff, der wird ausschließlich für Gott benutzt. Es gibt nachher solche Dinge wie, dass der Mensch bestimmte Dinge baut oder schafft. Aber da werden andere Begriffe benutzt. Hier in der Schöpfung wird ein Begriff benutzt und der ist immer durchgängig für Gott, nämlich der Begriff Bara. Und das ist für uns wie so ein nicht greifbares Schaffen. Das heißt so, für uns Griechen vielleicht jetzt gesagt, das ist so ein Schaffen aus dem Nichts heraus. Also alles, was wir schaffen können, ich habe gestern noch ein witziges Foto gesehen, ein Bild auf Facebook, das hattest du, glaube ich, kommentiert, Peter, wo die Wissenschaftler auf dem Mond sitzen und sich jetzt gerade überlegen, sie wollen einen Menschen machen und sie glauben, sie sind so weit, dass sie es schaffen. Und stellen dann Gott die Frage, Gott, wie lässt du uns in Ruhe oder so, wenn wir es schaffen, einen Menschen zu bauen? Und dann sagt Gott, ja, ich bin einverstanden, mach das mal. Und dann fangen sie an, aber was nutzen sie? Sie nutzen das, was sie haben. Sie sitzen auf dem Mond und bauen mit den Teilen, die sie da haben. Und dann sagt Gott, Moment mal, nutzt bitte eure eigenen Materialien. Also wenn der Mensch schafft, dann schafft er irgendwas aus Bestehendem. Wir können nur mit dem was machen, was wir haben. Gott ist so viel größer, dass er nichts braucht, um etwas zu schaffen. Er braucht kein Material, er braucht keine Ressourcen. Gott schafft einfach. Das ist ziemlich krass, finde ich. Und das heißt, von Anfang an wird hier jetzt für uns klar, okay, da gab es keine Ursuppe irgendwie und dann hat Gott die genutzt oder so, damit das daraus eine Erde wurde, sondern Gott hat einfach geschaffen aus dem Nichts. Das fordert mich jetzt schon hier an dieser Stelle heraus zu sagen, es geht nicht anders, du kannst diesen Gott nicht und das alles, was er getan hat, nicht verstehen, nicht rational erfassen. Sorry. Von Anfang an fordert Gott hier raus, nur durch diesen Begriff Bara, dass er den exklusiv für sich verwendet und sagt, ich schaffe aus dem Nichts, ich schaffe anders als ihr, sagt er, du musst mir glauben, dass ich größer bin und dass ich sowas kann. Naturwissenschaft, okay. Die habe ich doch auch geschaffen. Das ist wieder Materie, das ist was ich euch gegeben habe, damit könnt ihr arbeiten. Aber ohne das könnt ihr wieder nichts tun. Ich schaffe aus dem Nichts, macht ihr das mal. Da merken wir, da sind ganz andere Größen, ganz andere Dimensionen. Gott entzieht sich unserem Verstand und unserem Denken. Dafür ist er zu groß, er passt da nicht hinein. Und trotzdem benutzt er jetzt, und das ist das Schöne, diese Schöpfungsgeschichte, um uns zu zeigen, ich versuche mich euch verständlich zu machen. Ich versuche zu zeigen, wer ich wirklich bin und was ich vielleicht auch mit dieser Schöpfung beabsichtigt habe, was mein Ziel ist. Die Bibel beschreibt dann, dass alles wüst und leer war, chaotisch. Das heißt eigentlich nutzlos. Also Gott will sagen, ich schaffe gerade etwas, aber für den Zweck, für das ich es geschaffen habe, ist es noch nicht nützlich. Es ist noch nicht fertig. Also werde ich jetzt schaffen. Das ist wie das Vorwort im Vorwort. Also im Anfang schuf Gott, sagt die Bibel, die Himmel und die Erde. Und dann kommt so eine Einschränkung, so eine Einschiebung. Die Erde aber war wüst und leer. Also nur nochmal, dass wir es verstanden haben sozusagen, so als kleiner Einschub. Mit dem, was jetzt gerade existiert, kann man noch nichts anfangen. Also fängt Gott jetzt sein Schöpfungswerk an. Und er fängt an, etwas zu bauen, was Nutzen hat, was nützlich ist. Und dann gibt es diese Formeln, die Gott da anscheinend verwendet, indem er spricht und es wird. Das ist jetzt die eigentlich übersteigerte Stufe von dem, was ich vorhin sagte. Da habe ich gesagt, Gott schafft es aus dem Nichts, etwas zu machen. Jetzt schafft er es sogar, ohne dabei einen Finger zu bewegen. Gott schafft alleine dadurch, dass er spricht. Er sagt, es werde. Zum Beispiel Licht. Und es wird Licht. Einfach nur durch das gesprochene Wort Gottes wird etwas. Das ist hier sozusagen schon symbolisch die Aussage, die Schöpfung ist intakt. Gott spricht etwas und es geschieht. Das ist das normale Verhältnis, wie es eigentlich ablaufen sollte. Gott sagt etwas und es geschieht auch. Da, wo das nicht geschieht, ist was verkehrt. Hier geschieht es. Gott spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Also die Schöpfung ist vollkommen intakt. So, und jetzt kommen diese Schöpfungstage. Ich glaube, ich brauche sie nicht nochmal alle aufzählen. Die habt ihr ja selber jetzt gesehen und im Kopf. Das heißt, das Wasser wird getrennt. Die Erde entsteht da drin und auf der Erde fängt an, alles zu wachsen. Und dann gibt es so ein paar Besonderheiten, an denen frage ich mich, warum hat Gott das mit in die Schöpfungsgeschichte aufgenommen? Warum redet er darüber? Das sind die Sterne zum Beispiel. Es wird ziemlich detailliert hier über die Lichter an den Himmelsausdehnungen geredet. Und dann über die Sonne und über den Mond. Und diese Geschichte, wo sie geschrieben wird und in der Zeit, in die sie hineingeschrieben wird, da gibt es nicht nur Israel, da gibt es Völker, viele Völker mit großen Erkenntnissen und mit großen Theorien und Wissenschaftlern, die sich vieles erklären. Und unter anderem, und die meisten von ihnen, haben Götter. Und diese Götter werden oft angebetet mit den Namen von Sternen. Die Sonnengötter, die Mondgötter, die Götter, die im Himmel sitzen und irgendwo da oben regieren. Und das sind ihre Throne, auf denen sie sitzen. Das war so das Bild, was man früher hatte. Die sitzen da oben und haben große erleuchtete Städte und deswegen müssen wir das irgendwie sehen oder so. Da oben im Himmel sitzen die Götter. Das war die Vorstellung. Und hier sagt Gott, ihr kennt ja die Vorstellung von den Völkern um euch herum, dass die glauben, da säßen Götter im Himmel, die über euch regieren. Und ich sage euch, ich habe diese Sterne geschaffen. Ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist. Nicht die Götter sitzen da. Da sitzt niemand. Ich sitze da. Ich habe das alles geschaffen. Ich bin da. Und es heißt gleichzeitig, ich bin über diesen Göttern. Lasst euch von denen nicht einschüchtern. Ich habe das geschaffen. Ich stehe da drüber. Das merken wir jetzt, dass das immer wieder kommt. Und Gott sagt sogar, ich habe diese Sterne nicht geschaffen, damit sie euch Angst machen oder damit ihr sie anbetet, sondern ich habe sie geschaffen, damit sie euch dienen. Nämlich der Erde dienen, indem sie Licht geben. So banal, ne? Sie sollen euch Licht geben. Ich lasse sie euch dienen, damit ihr was sehen könnt, wenn ihr tagsüber über die Straße lauft. Und damit ihr nachts, wenn ihr mit den Schiffen fahrt und gelernt habt zu navigieren, dass ihr auch am richtigen Ziel ankommt. Sie sollen euch dienen. Dafür habe ich sie geschaffen. Und dann schafft Gott weiter. Die großen Meerestiere oder die Wale wurde übersetzt. Das sind eigentlich ein bisschen, das sind vorsichtige Übersetzungen, weil man nicht so genau weiß, was man mit dem Wort da anfangen soll. Denn da steht, die großen Meeresungeheuer. Oder Seedrachen. Und wir fragen uns, hey Gott, warum schreibst du in deine Schöpfungsgeschichte hinein, dass du Seedrachen und Meeresungeheuer erschaffst? Und wir machen daraus dann Wale, damit es gewaltig klingt, aber wir wissen nicht, was es bedeuten soll. Da ist der große Seedrache. Und woran man unweigerlich denken muss in dieser Zeit, ist, die Menschen haben natürlich schon Boote gehabt und sind mit den Schiffen gefahren. Die Seefahrer kannten das. Und vor ihrer Seefahrt haben die was gemacht? Sie haben natürlich geopfert an die höchsten Götter, die es gibt, damit die Überfahrt über das Meer glimpflich verläuft. Und dass der große Seedrache, der da im Meer nur noch wartet, nur darauf wartet, dass Schiffe vorbeifahren, um sie zu verschlingen, dass der besänftigt ist und nicht angreift und nicht zugreift. Und hier sagt Gott so im Nebensatz, ich habe diesen großen Seedrachen geschaffen. Und alles andere, was im Meer ist. Also was auch immer ihr glaubt, was da im Meer sein könnte und für euch eine Bedrohung sein könnte. Seid euch sicher, ich habe das geschaffen. Das ist lediglich meine Schöpfung. Und meine Schöpfung muss auf mein Reden hören. Also habt keine Angst. Ihr, die ihr wisst, dass ich Gott bin und dass ich geschaffen habe. Das kann man auf heute übertragen, das dürfen wir. Wir selbst haben auch solche Seeungeheuer oder Drachen, von denen wir Angst haben, dass sie uns vielleicht verschlingen könnten, dass sie uns erwischen, genau in dem Moment, wo wir gerade ohne Schutz sind, schutzlos sind. Es können Menschen sein, Situationen, Krankheiten, Leid. Wir haben Angst, wir sehen das in der ganzen Weltgeschichte. Und was machen wir als Menschen, wenn wir Angst haben? Wir fangen an zu opfern. Wir opfern und wir versuchen zu besänftigen. Versuchen irgendwas dafür zu tun, dass es nicht zutrifft, dass wir irgendwie abgesichert sind, dass wir hoffentlich durchkommen. In Deutschland machen wir das vielfach mit Geld. In anderen Ländern macht man das viel mehr mit Opferritualen und mit Räucherstäbchen und irgendwelchen Zeremonien. Und man verschwendet noch sein eigenes Blut, wenn es einem besonders wichtig ist. Um ja irgendwen oder irgendwelche Götter zu besänftigen oder es selbst im Griff zu haben. Und Gott sagt hier, hey, worüber machst du dir denn eigentlich Sorgen, wenn ich doch eigentlich alles geschaffen habe? Vor wem fliehst du und vor wem läufst du weg, wenn ich alles sehe und wenn ich das kontrolliere, das Geschehen? Hab keine Angst. Ich bin derjenige, der dich sieht, der dich geschaffen hat und der sich um dich kümmert. Die großen Meerestiere. Und dann steht hier noch, alle hat er geschaffen nach ihrer Art. Also diese Vielfalt, die ich vorhin angesprochen habe. Gott hat nicht gesagt, ich schaffe mal einen Fisch und ich schaffe einen Vogel und ein Tier. Okay, und vielleicht zwei oder drei Menschen. Sondern er sagt, ich schaffe ganz viel und ganz unterschiedlich. Ich liebe die Vielfalt, sagt Gott. Das finde ich so toll, weil es für uns bedeutet, er liebt die Vielfalt unter uns Menschen. Er möchte nicht den einen Standardtypen wiederhaben, seid alle wie, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sondern er möchte diese Vielfalt, er liebt es, dass wir unterschiedlich geschaffen sind. Wie wir uns verhalten, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber wie wir sind, geschaffen sind in unserer Äußerlichkeit, in unserer Gestalt, mit unserer Persönlichkeit, das liebt Gott, diese Vielfalt. Und dann gibt es einen feierlichen Höhepunkt eigentlich in dieser ganzen Schöpfungsgeschichte am sechsten Tag. Am sechsten Tag werden ja nicht nur die Menschen erschaffen, sondern kurz vorher auch die Tiere, sehr, sehr kurz beschrieben. Und dann sagt Gott, und das ist völlig verrückt, eine völlig neue Form der Rede. Bisher war es ein ganz strukturierter Text. Immer die gleiche grammatikalische Form, es geht immer ganz normal vorwärts. Und jetzt fängt Gott an und sagt, und Gott sprach, wieder genauso wie sonst, lasst uns Menschen machen. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, mit wem Gott da eigentlich redet? Lasst uns Menschen machen. Es gibt ziemlich viele und wirklich interessante Theorien über dieses Lasst uns Menschen machen. Man könnte zum Beispiel annehmen, und das ist durchaus denkbar, es ist wie ein Paukenschlag, den Gott im Himmel anschlägt. Wie die Kirchen, die heute bei uns läuten, dass Menschen zusammenkommen und sich treffen, um über Gott nachzudenken. Und so macht Gott einen riesigen Paukenschlag im Himmel und sagt, ihr alle, die ihr gerade im Himmel wohnt, also die ganzen Engelwesen, von denen wir wissen, dass sie existieren, kommt herbei. Lasst uns zusammensetzen und Menschen machen. Diesen Moment, den müssen wir feiern. Der muss herausgehoben sein aus dem ganzen Schöpfungsgeschehen. Und dann sitzen da alle und Gott steht vorne und schafft einen Menschen und alle anderen stehen da, ja, die Engelwesen und alles, was im Himmel ist, und staunt über das, was Gott da macht. Schau dir an, was wir hier gerade machen. Lasst uns Menschen machen. Also es wird herausgehoben, ein besonderes Ereignis. Und dann sagt er nicht nur, lass uns irgendwas schaffen, sondern er sagt, lass es uns in unserem Bild machen, in unserem Bild. Wieder ein wahnsinnig schwer vorstellbares Ding. Weil wir uns das nicht vorstellen können, haben wir philosophisch daraus, aus diesem Bild Gottes, haben wir einen Eigenschaftenkatalog gemacht und haben gesagt, ja, das hängt sicherlich damit zusammen, in dem Bild Gottes geschaffen zu sein, dass wir uns frei entscheiden können, dass wir eine Gestaltungskraft haben, dass wir Beziehungen knüpfen können. Das sind göttliche Eigenschaften. Die Vernunft vielleicht als die höchste aller göttlichen Eigenschaften. Vernunftbegabte Wesen sind wir. Und das macht uns zu Bildern Gottes. So, wir waren wieder bei den Hebräern, die mit diesen abstrakten Gedanken ja nicht viel anfangen konnten, weil die sagen, das ist für uns nicht greifbar genug. Also was steht hier eigentlich für den Hebräer jetzt, ja, für den Juden gedacht? Da steht Bild. Übersetzt, wie es eigentlich übersetzt sein müsste, Gestalt, vom Äußeren, vom Äußerlichen her. Und dann passt auch dieses uns ähnlich. Also Gott schafft äußerlich ein Wesen, von der Gestalt her ein Wesen, das ihm ähnlich ist. Das ist wieder eine Anspielung, dass Gott keine Tiergestalt hat. Es ist völlig verblüffend, aber Religionen haben Götter, Bilder als in Tiergestalt. Menschenkörper mit einem Kopf von einem Raben oder einer Schlange oder was weiß ich. Und Gott sagt, ich bin kein Tier, sondern ich habe euch in meinem Bild geschaffen. Ich habe ähnliche Gestalt wie die eines Menschen. Das macht für den Hebräer Gott erstmal greifbar, kann er sich vorstellen. Und gleichzeitig steckt in diesem Wort Bild ein zweites Nomen mit drin, was immer gebraucht wurde in der Kriegsführung, nämlich Standbild. Und zwar war das Folgendes, die Hebräer haben früher an ihren Grenzen und die anderen Kulturen genauso Standbilder des Königs aufgebaut. Und durch diese Standbilder sollte verdeutlicht werden, hier ist mein Herrschaftsbereich. Also wenn ein König in Jerusalem, nehmen wir mal das Beispiel, sitzt, dann kann er ja nicht gesehen werden, wenn die Leute über die Grenze kommen. Also baut er an die Grenze eine Statue von sich selbst, ein sogenanntes Standbild, damit die Leute wissen, okay, der Regierungsbereich, der Herrschaftsbereich dieser Person fängt hier an. Und diese Standbilder sind quasi seine Botschafter, die ständig sagen, hier herrsche ich. Und jetzt sagt Gott, ich habe euch in meinem Bild erschaffen, als meine Standbilder erschaffen. Das klingt jetzt erstmal sehr materiell, ne? Aber ihr müsst das mit geistlichem Inhalt füllen. Also diese Statue symbolisiert, ich herrsche an dieser Stelle. Und das ist jetzt total interessant, wenn wir uns überlegen, was das für uns bedeutet. Das heißt, jeder von uns ist eigentlich dazu geschaffen, ein Mensch zu sein, der zeigt und durch sein Äußeres symbolisiert, durch sein Leben symbolisiert, hier herrsche ich, Gott, Jahwe. Gott will durch unser Leben zeigen, hier herrsche ich, hier ist mein Herrschaftsbereich. Und das ist die ganz, ganz grundlegende Frage. Akzeptieren wir das oder akzeptieren wir das nicht? Sagen wir, ja, in meinem Leben regiert Gott, da darf er herrschen. Oder haben wir uns diesem Herrschaftsbereich entzogen? Und das ist der Sündenfall. Nichts anderes ist der Sündenfall, dass wir sagen, das will ich nicht. Ich will selber herrschen. Und in dem Moment, wo wir uns da rausbegeben und sagen, ich will herrschen, da sind wir nicht mehr dieses Standbild, für das Gott uns eigentlich geschaffen hat, als sein Repräsentant, als sein Sprecher, der sagt, hier herrscht Gott, Gott ist der Schöpfer dieser Erde, Gott ist der Herr meines Lebens. Das ist der eigentliche Auftrag. Und darin inbegriffen heißt das, mein Leben ist geschaffen für die Anbetung. Also in dem Moment, wo ich öffentlich sage, ich glaube an Gott, an Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat, da gebe ich Gott die Ehre. Weil ich ausspreche, dass ich ihm glaube. Und das heißt Anbetung. Wir machen Anbetung vielleicht oft sehr kompliziert. Man kann es in Worten machen, so einfach kann man es machen. Oder man kann singen. In den Liedern kommt nichts anderes zum Ausdruck, als dass wir immer wieder ihm sagen, dass er unser Gott ist. Und dann kommt der Auftrag. Und da steht, seid fruchtbar und mehret euch. Und herrscht über diese Erde. Und es ist ganz interessant, dass Gott uns einen Auftrag gibt, der ganz handfest ist, der ganz greifbar ist. Seid fruchtbar und mehrt euch. Das geschieht seit, solange die Erde existiert. Und herrscht über diese Erde. Und dieser Auftrag zum Herrschen wird jetzt ausgesprochen. Kurz vorher wurde es erwähnt, zu Mann und zu Frau. Wir kennen sicherlich unsere ganze Geschichte, vor allem die europäische Geschichte, die auch wieder stark von der griechischen Philosophie beeinflusst wurde und die Unterdrückung der Frau von Anfang an. Dass die Frau irgendwo niedriger gestellt ist, dass man Frauen als Sklaven nutzen darf, dass Frauen materielle Qualität haben, aber nicht personale Qualität, das ist die griechische Antwort von Aristoteles. Dass Frauen irgendwo niedriger sind im Rang. Und dann haben wir 2000 Jahre ungefähr Geschichte gebraucht, um jetzt an einer Stelle zu sein, endlich, kann man sagen, in der wir verstanden haben, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Und wir können nur hoffen, dass das auch im Verhalten ankommt. Dass wir in unserem Verhalten, wir Männer den Frauen gegenüber, dass wir aufhören, sie zu diskriminieren, sie zu degradieren, sie als geringer zu schätzen als uns selbst. Und die Bibel macht es von der ersten Seite an völlig klar. Mann und Frau sind im Bilde Gottes geschaffen, gleichwertig, auf Augenhöhe. Und beide haben den Auftrag zu herrschen. Seite 1. Schade, dass gerade wir als Christen verlernt haben, das zu lesen. Und dass wir viel Unheil an der Stelle in die Welt gebracht haben oder gefördert haben. Also Mann und Frau sind vor Gott auf einer Höhe, auf Augenhöhe, gleichwertig. Und jetzt sollen wir herrschen über diese Erde. Das hat ganz viele Dimensionen. Das heißt, wir dürfen gestalten, wir dürfen kreativ sein, wir sollen uns einbringen, wir dürfen arbeiten und diese Welt bauen. Mit allem, was dazugehört. Heute viel komplizierter als früher. Und es heißt gleichzeitig, herrschen heißt auch bewahren. Bewahrt die Schöpfung, die Gott euch gegeben hat. Überlegt, wie ihr verantwortlich mit dem umgeht, was ich euch geschenkt habe. Dürfen wir, wäre jetzt so eine menschliche Frage, einfach hektarweise Wald abholzen, obwohl wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist? Gott würde sagen, hey, ihr herrscht, ich habe euch die Verantwortung dafür übertragen. Und überlegt ihr, ob ihr mit meiner Schöpfung, mit dem, was ich für euch geschaffen habe, verantwortungsbewusst und gut umgehen wollt. Und eines Tages werde ich kommen und abrechnen. Das wäre jetzt das Ende. Und euch fragen, wie habt ihr eigentlich geherrscht? Und dann werden, auch wenn es jetzt banal klingt, auch solche Themen zur Sprache kommen. Wie seid ihr eigentlich mit der Schöpfung umgegangen, mit dem, was ich euch geschenkt habe? Also wir merken, unser Leben, geistliches Leben, so das Leben mit Gott, hat nicht nur diese Lobpreis- und Gebetsmentalität, sondern es ist auch die Frage, wie leben wir ganz konkret in dieser Erde und inwieweit befolgen wir hier den allerersten Auftrag, den Gott uns gegeben hat, also den zweiten ja eigentlich, seid fruchtbar und mehret euch, Auftrag 1, Auftrag 2, herrscht über diese Erde. Und gleichzeitig steckt in diesem, ihr sollt herrschen, ein unglaublicher Segen drin. Also Gott beschreibt diesen Spruch auch als Segensspruch. Und er sagt, ich segne den Menschen, dass er fruchtbar ist und dass er herrschen soll. Und was er macht ist, Gott ist ja der allmächtige Schöpfer, der alle Herrschaft in seiner Hand hat. Und er gibt ein Stück, ein bisschen dieser Herrschaft ab und gibt es den Menschen und sagt, ab jetzt bist du verantwortlich. Ich traue dir zu, dass du das kannst. Ich traue euch Menschen zu, dass ihr es schafft zu herrschen über diese Erde. Ich finde das ein unglaublich tolles Bild, weil das zeigt, Gott ist jemand, der dem Menschen vertraut und ihm was zutraut. Wieder der kurze Schwenk hin zu den anderen Völkern. Götter, welche Funktion haben Götter da? Sie werden versucht zu bestochen. Sie werden versucht zu besänftigt, ihr wisst, was ich meine. Man versucht sie zu besänftigen. Das setzt voraus, dass du immer das Gefühl hast, die Götter könnten irgendwie gegen dich sein und deswegen musst du opfern und deswegen musst du sie besänftigen und deswegen musst du möglichst alles das tun, was die Götter wollen, damit sie nicht irgendwann dich mit Leid plagen. Ein Gottesbild geprägt von Misstrauen. Und unser Gott sagt, ihr könnt mir vertrauen. Ich vertraue euch. Und ihr könnt auch mir vertrauen. Also auf diesen ersten Seiten der Bibel, ihr merkt, hier stecken so viele Dinge, die das Gottesbild betreffen, das Weltbild betreffen, das Menschenbild betreffen. Eigentlich völlig krass. Kann man gar nicht in einer Predigt sagen. Und dann kommt dieser ultimative Satz, den er am Ende des sechsten Tages sagt. Siehe, es war sehr gut. Bisher hat er immer gesagt, es war gut. Alles, was er geschaffen hatte, war gut. Und jetzt am sechsten Tag sagt er, wow, es ist sehr gut. Also bisher waren gar keine großen emotionalen Dinge in diesem Text. Aber hier dieses sehr gut heißt, jetzt freut sich Gott richtig. Endlich ist es fertig. Sehr gut heißt auch, es ist vollkommen. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Es ist fertig. Es ist abgeschlossen, das Projekt. Wenn wir Bauprojekte abschließen, sind wir auch froh. Aber meistens ist es dann noch nicht fertig. Dann kann man einziehen, aber dann ist, was weiß ich was, im Bad ist die Lampe noch nicht installiert oder was weiß ich. Gott sagt, als er geschaffen hat, es ist fertig. Es ist abgeschlossen. Es ist vollkommen. Und es ist schön. Gut ist auch schön. Es ist ästhetisch. Es ist für mich ein Wohlgeruch, ein Wohlklang, wenn ich mir das angucke. Wie gut ist das? Wow. Gott ist so ein bisschen stolz auf sich selbst, was er sein darf. Auf das, was er geschaffen hat. Und dann kommt dieser siebte Tag, an dem Gott ruht. Und wir vergessen den leider oft. Diesen siebten Tag daran zu denken, auch in Bezug auf die Schöpfung, in unserem Leben, aber auch in Bezug auf die Schöpfung. dass Gott sagt, und jetzt, nachdem ich geschaffen habe, es ist zwar vollkommen, aber es ist noch nicht fertig, weil ich muss noch etwas tun, nämlich ruhen. Ruhen ist für Gott was Aktives. Ruhen heißt nicht, ich tue nichts mehr und ich lege mich einfach auf die Couch und lege die Beine hoch. Ruhen heißt für Gott sowas wie bewusst machen. Und wie macht sich Gott Dinge jetzt bewusst? Und vor allem, was macht er an diesem Ruhetag? Es wird ganz genau beschrieben, er segnet diesen Tag und er heiligt ihn. Das heißt, am Ende dieser Schöpfung, es war jetzt materiell alles fertig, kommt eine geistliche Komponente hinzu. Und Gott sagt, es ist so weit fertig und jetzt, was noch fehlt, ist mein umfassender Segen, mein weltumspannender Segen, der muss noch rein. Und dann muss dieser Tag, an dem ich selber diesen Segen ausgesprochen habe, diese Schöpfung muss vollendet werden, indem ich heilige. Und das heißt, dieser Tag soll ein besonderer Tag sein. An diesem Tag sollen Menschen denken. Und an diesem Tag sollen Menschen an mich denken. Es soll ein Tag sein, an dem wir uns auf Gott einlassen können. Ich hoffe, dass wir das an diesen Sonntagen tun können, wo wir das machen. Dass wir wirklich einen Tag haben, wo wir zur Ruhe kommen können. Man nicht auf die Uhr gucken müssen. Ich weiß, ich habe längst überzogen. Wo wir zur Ruhe kommen können, um Gott einfach mal Raum zu geben. Das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit nicht auf die Uhr gucke, aber ich merke das an euren Gesichtern. Weil ich mir heute gesagt habe, ich will Gott einfach mal Raum geben. Ist es nicht cool, dass wir einen ganzen Tag haben, wo wir Gott einfach mal Raum geben können? Machen wir das? Keine Angst, ich will nicht den ganzen Tag reden. Also Zusammenfassung. Gott hat diese Erde geschaffen, weil er uns unendlich liebt. In ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer Pracht, in ihrer Schönheit. Und diese Erde, die wir von ihm bekommen haben, will uns die ganze Zeit zusprechen, das habe ich geschaffen, weil ich dich liebe. Das zweite ist, Gott will uns in dieser Schöpfungsgeschichte eins bewusst machen. Die anderen um euch herum haben Geschichten und haben Ideen, wie die Welt entstanden sein könnte. Und sie sind geprägt von Misstrauen, sie sind geprägt von dem Gedanken, dass wir alle Zufallsprodukte sein könnten. Sie sind geprägt von dem Gedanken, dass das alles eigentlich gar keinen Sinn hat. Und ich sage, ich war am Anfang da und ich habe geschaffen. Ich bin derjenige, der geschaffen hat. Und ich kenne das Ende. Ich habe einen Plan. Dein Leben macht Sinn. Ich habe genau dich gewollt und geplant. Ich wollte, dass du lebst. Und mein Wunsch für dich, sagt Gott, ist, dass du erkennst, dass ich in deinem Leben real bin. Glaube mir und vertraue mir, komm zu mir sozusagen und lass dir von mir erklären, was ich mit deinem Leben eigentlich gemeint habe. Versuch nicht, dein eigenes Leben zu leben, sondern komm zu mir und leb das Leben, was ich für dich habe. Leben unter dieser Bestimmung, bei Gott zu sein. Gott herrschen zu lassen in meinem Leben. Ich darf auch herrschen, nach wie vor. Aber Gott muss über mir stehen. Sobald sich das verwechselt, verdreht, und das tun wir vielfach, dann läuft es aus dem Ruder. Also komm zurück unter meinen Herrschaftsbereich. Ich meine es nur gut mit dir. Du kannst mir vertrauen. Ich mute dir viel zu. Komm zurück zu mir. Das ist sein Rufen. Und das Dritte ist Dritte ist Mann und Frau auf einer Ebene. Gott liebt alle Menschen gleich. Jegliche Form von Rassismus, jegliche Form von Diskriminierung ist absoluter Quatsch. Den brauchen wir nicht. Gott sagt, ich liebe alle Menschen gleich. Und das vierte ist der Sabbat, der Ruhetag für Gott, an dem wir ruhen dürfen, zur Ruhe kommen können und ihn einfach Gott sein lassen können. Da, wo wir hektisch sind sonst in unserem Alltag, der Sonntag ist der Tag, an dem Gott einfach mal Gott sein darf, in dem ich mal abschalten darf und an ihn denken darf. Amen.